Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Leben lieben. Heute geht es um ein Thema, das extrem oft angefragt wurde, schon innerhalb der letzten Monate echt regelmäßig. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach eine Podcast-Folge dazu. Ich war so am Hin- und Her-Schwanken zwischen YouTube-Video und Podcast-Folge, aber da das mit dem Podcast so gut bei euch ankommt und ich glaube, viele ihn einfach gerne während der Autofahrt oder auf dem Weg zur Schule, Uni, whatever hören, glaube ich, ist das ein gutes Thema dafür, denn es gibt einiges zu erzählen. Das Thema Magen-Darm, Verdauung, Blähbauch und so weiter ist tatsächlich ein Problem, das, so wie ich zumindest feststelle, gefühlt jeden betrifft. Also scheinbar haben ganz wenige, können wirklich von sich sagen, mir geht's richtig gut, was das angeht. Ich habe einfach null Probleme. Und trotzdem ist es ja irgendwie so ein Tabuthema, was ja total blöd ist. Ich meine, warum ist das so? Warum ist das immer noch was Unangenehmes? Das ist so was Natürliches. Und ganz ehrlich, eine der ersten Fragen, die ich immer stelle in meiner Ernährungsberatung und eigentlich auch das Hauptthema, das thematisiert wird, ist so oft Magen-Darm, Stuhlgang und so weiter, weil einfach der Darm so ausschlaggebend über die Gesundheit ist. Wirklich, ich meine, das stellt man ja schon fest, dass wenn da mal nicht alles so super läuft, dass man sich einfach auch im Sozialleben unwohl fühlt oder beim Sport. Keiner geht zum Sport, wenn er den extremsten Blähbauch hat und wenn, dann fühlt man sich dabei nicht wohl. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte euch einfach nur sagen, dass das tatsächlich so ist, dass wenn wirklich nicht alles im Lot ist, dass es einen sehr, sehr, sehr einschränkt, traurig macht und so weiter. Und man darf auch nicht vergessen, dass mehr als die Hälfte unseres Immunsystems, man geht sogar davon aus, dass es zwischen 75 und 85% sind, in unserem Darm sitzen. Und auch unsere Hormonproduktion hat super viel mit unserem Darm zu tun. Im Endeffekt lässt sich fast alles auf den Darm irgendwie zurückführen oder ist zumindest irgendwie im Zusammenhang mit der Darmgesundheit. Deswegen, um das Intro jetzt nicht zu lang zu machen, habe ich euch gefragt, was sind eure Fragen? Denn natürlich könnte ich jetzt eine allgemeine Podcast-Folge darüber drehen, indem ich einfach über grundlegende Dinge spreche und so weiter. Aber um euch auch einfach so gut ich kann zu helfen, konntet ihr mir unter einem meiner letzten Fotos all eure Fragen zu dem Thema stellen und die möchte ich heute für euch beantworten. Vorweg muss ich ein paar Dinge sagen und klarstellen und zwar gehe ich natürlich mit wissenschaftlichem Hintergrundwissen an die Sache ran, versuche das Ganze aber jetzt hier so verständlich und einfach wie möglich auszudrücken. All das, was ich behaupte, sind Dinge, die sich durch meine persönliche Erfahrung bestätigt haben und durch das, was ich eben anhand meiner Klienten beobachte. Also kann sein, dass ich Dinge sage, die vielleicht laut der bekanntesten Studie nicht so sind, aber bei mir ganz klar so sind und auch an meinen Klienten sich bestätigt haben. Nur damit ihr das wisst und vornherein muss ich natürlich auch nochmal sagen, ich bin keine Ärztin, ich habe weder Darmgesundheit studiert, noch habe ich irgendwelche Bluttests durchgeführt oder sonst was. Ich berufe mich auf, wie gesagt, Studien, die ich gelesen habe, die für mich logisch sind, auf das, was an meinem Körper funktioniert, das, was ich an meinen Klienten beobachte und hauptsächlich aber tatsächlich, was ich eben gesagt habe, das, was für mich logisch ist und gehe da vielleicht deswegen ein bisschen anders ran als die moderne Medizin oder die meisten Ärzte heutzutage. Aber um nicht zu lange um den heißen Brei herumzureden, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich habe auch sehr, sehr viele Fragen per Privatnachricht bekommen, habe ich dann festgestellt, als ich das Foto gepostet habe. Aber ich berufe mich auf die Fragen, die unter meinem Bild sind, weil ich die ganzen DMs jetzt gar nicht mehr wiederfinde und deswegen auch nochmal an euch, wenn ich euch sage, dass ihr mir Fragen stellen könnt unter einem Foto, dann macht das bestenfalls auch unter dem Foto. Ich weiß, das ist ein Thema, das heutzutage, wie gesagt, oft noch Tabuthema ist, aber so ist es für mich am einfachsten, die Fragen zu finden. Ich habe jedenfalls ein paar gescreenshottet, die den Menschen halt persönlich gut helfen, aber trotzdem auch für die Allgemeinheit interessant sind. Wenn es halt sehr, sehr, sehr persönliche Fragen sind, sowas wie, wenn ich rote Weintrauben esse, geht es mir gut, wenn ich grüne esse, nicht, dann tut es mir leid, dass ich das hier nicht thematisieren kann, aber das würde einfach viel zu sehr in die Tiefe der persönlichen, also der Person selbst gehen, wenn ihr versteht, und den anderen jetzt nicht unbedingt helfen. Aber ich habe ganz, ganz viele gute Fragen und auch noch ein paar andere Dinge, die ich über mich erzählen kann, wie ich das Ganze handhabe und warum es mir, was das angeht, tatsächlich super gut geht. Also würde ich sagen, fangen wir doch einfach jetzt mal an. Die Namen der Personen nenne ich jetzt einfach mal trotzdem nicht. Und ja, eine Frage war, kann heißes Wasser mit Kurkuma, Ingwer, Apfelessig, Naturtrüb und eventuell Honig einem Blähbauch entgegenwirken? Also, heißes Wasser definitiv oder warmes Wasser, das ist einfach beruhigend. Deswegen empfehle ich auch Tee. Da gibt es auch bestimmten Tee, den ich empfehle. Kümmeltee, Fenchel, es gibt super Kräutertee. Es gibt auch Tees, die sind extra beschriftet mit Verdauung. Da ist dann meist auch Kümmel drin, Kamille oder ähnliches. Also das kann definitiv helfen. Mit Kurkuma habe ich jetzt so noch nie gemacht mit heißem Wasser. Kurkuma ist antientzündlich, sehr, sehr stark antientzündlich. Ich glaube, mit das antientzündlichste, ich sag mal Gewürz überhaupt, ist ja eigentlich eine Knolle. Apfelessig würde ich jetzt nicht mit reintun. Das ist einfach so ein bisschen entgegengesetzt dem, was Kurkuma macht. Zum Apfelessig kann ich eigentlich in dem Zusammenhang auch schon mal kommen. Apfelessig ist eine gute Sache, wenn man definitiv kein Sodbrennen oder so hat. Wenn man mit Sodbrennen oder ähnlichem zu tun hat, dann heißt das, dass man eigentlich, ja, viele behaupten, das gäbe es nicht, aber ich nenne es jetzt mal übersäuert ist. Also, dass der Magen zu viele Verdauungssäfte produziert und die dann quasi schon hochkommen. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als das Sodbrennen ist. Und Apfelessig kann man nutzen, wenn genau das nicht der Fall ist. Also wenn man eher das Gefühl hat, man hat nie Sodbrennen, was gut ist. Ich habe auch kein Sodbrennen und brauche kein Apfelessig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, man möchte den Magen ein bisschen bei der Verdauung unterstützen. Denn was passiert, wenn man Apfelessig trinkt? Der Magen produziert Säure, weil das ist ja was Saures. Und wenn man das jetzt zum Beispiel kurz vorm Essen macht, dann kann das halt ja ein bisschen positiv dazu beitragen, dass Verdauungssäfte entstehen und der Körper sich auf die Verdauung der Lebensmittel, die man hinterher zuführt, vorbereitet. Würde ich deswegen jetzt nicht mit dem Kurkuma und Wasser kombinieren. Ingwer genauso würde ich auch nicht unbedingt machen, würde ich auch eher so in Smoothie machen. Tee kann man auch trinken, aber würde ich jetzt nicht in Bezug auf Magen-Darm-Gesundheit unbedingt machen, sondern eher, wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist verschleimt oder so. Das ist sehr stark schleimlösend. Und Honig, das ist so eine Sache, über Honig habe ich schon mal gesprochen. Honig ist für mich nichts, was ich brauche, nichts, was ich zu mir nehme. Viele schwören auf Manuka-Honig, aber ich persönlich brauche ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht als vegan an. Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Kann man ausprobieren, jeder ist anders. Aber wozu ich sagen kann, kannst du ausprobieren, ist warmes Wasser und auch Kurkuma. Aber ich würde eher auf Tee gehen tatsächlich und Kurkuma lieber so in meine Speisen integrieren. Eine andere Frage. Routine, um die Verdauung zu verbessern. Über Essen und auch der Zusammenhang von Stress und Verdauungsproblemen wäre super interessant. Vielen Dank, dass du das Thema ansprichst. Ich bin mir sicher, dass es sehr vielen helfen wird. Erstmal vielen Dank. Um die Verdauung zu verbessern, ist Routine tatsächlich super wichtig, denn unser Körper ist genauso wie unser Mindset von Routinen geprägt. Das heißt, das, was wir immer tun, das ist das, woran sich unser Körper gewöhnt. Und wenn wir unseren Körper dahingehend trainieren, dass seine Verdauung zu bestimmten Zeiten stattfinden muss, dass wir unseren Darm zu bestimmten Zeiten leeren und so weiter, ist das meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach das Beste, was man machen kann und auch das, was einfach im Alltag das Sozialste ist. Denn wenn du halt wirklich weißt, so jetzt verdaut mein Körper, jetzt brauche ich Ruhe, dann ist das zum Beispiel nicht der Zeitpunkt, zu dem ich zum Sport gehen würde. Also ich zum Beispiel liebe es dann, wenn mein Darm komplett leer ist, also wenn ich mich komplett gereinigt fühle, alles zu erledigen, was super wichtig ist. Also meinen Sport, meine wichtigste Arbeit des Tages und so weiter. Und erst dann frühstücke ich auch, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem unser Darm geleert ist, also wir auf der Toilette waren, und also diese Zeitspanne zwischen dem und zwischen dem nächsten Essen ist bei den meisten halt super kurz, vielleicht 5 Minuten. Also sie gehen quasi zur Toilette und dann gehen sie frühstücken. Ich schwöre ja aufs Fasten, einfach weil, wenn ich mich reinfühle und dann arbeite, Sport mache, dann ist mein ganzes Blut in den Muskeln, mein ganzes Blut ist im Kopf, da, wo es hingehört und nicht im Darm, wo wir verdauen. Denn sobald wir essen, geht mehr als die Hälfte des Blutes, was eigentlich in den bestimmten Körperregionen gerade gebraucht wird, vor allem im Gehirn, für die beste Leistungsfähigkeit, in den Bauch, also ins Magen-Darm-System und arbeitet dort. Denn Blut ist immer da, wo Arbeit stattfindet. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall zur Routine machen. Für mich funktioniert das, muss aber nicht für jeden funktionieren. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber ich schwöre auf das Fasten. Das ist auch ein ganz bestimmter Prozess, der eben einsetzt, wenn man fastet. Autophagie. Ich habe mal mit einem Arzt aus Österreich, Dominik Klug heißt der, einen Podcast aufgenommen. Der macht so Podcasts mit verschiedenen Ärzten oder auch Menschen, die sich in der Naturheilkunde beschäftigen und so weiter. Und ich habe da eben auch einen Gastauftritt gehabt, da habe ich darüber gesprochen. Das ist ein bestimmter Prozess, in dem der Körper von Zellmüll Gebrauch macht. Also genau dann, wenn wir nämlich keine Nahrung zugeführt haben, muss der Körper ja auf andere Weise Energie gewinnen. Denn Kalorien sind nichts anderes als unsere Energie. Beim Auto wäre es das Benzin, der Tank, der Sprit, wie auch immer man das nennen möchte. Bei uns ist es das Essen, aber wenn kein Essen da ist, dann sind wir anders als Autos. Dann haben wir nicht gar nichts und bleiben stehen, sondern wir können dann von dem Müll, all das, was sich in uns anstaut, Gebrauch machen. Und das ist halt wirklich super reinigend und auch sehr, sehr, sehr positiv, wenn man jetzt zum Beispiel Fett verlieren möchte oder ähnliches. Und ich sage euch, übermäßiges Fett, Hautfett, Bauchfett vor allem, also das ist dieses viszerale Fett, dieses dicke Fett, dieser Speck am Bauch, das ist absolut nicht gesund. Ich bin der Meinung, dass man einen, fetten Bauch, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, einen Bauch, der viel Körperfett hat, im Gegensatz zu anderen Regionen, nur dann bekommt, wenn die Organe, die ja im Bauch sind, auch bereits überfettet sind. Und deswegen Fasten ist so mein heiliger Gral. Überessen und auch der Zusammenhang von Stress und Verdauungsproblemen, schreibt die Person noch. Also Überessen passiert mir tatsächlich gar nicht. Ich habe einfach in dem Zusammenhang, dass ich halt mir nichts verbiete. Viele denken vielleicht, dass ich das tue, weil ich sage, ich esse keinen raffinierten Zucker, ich esse kein Jodsalz. Ich esse nichts Verarbeitetes, ich esse eigentlich auch nichts, was nicht bio ist, wenn ich jetzt nicht gerade essen gehe und es nicht hundertprozentig weiß. Viele verbinden diese Einstellung, die ich habe, direkt damit, dass ich mir bestimmte Dinge verbiete, aber eigentlich ist genau das nicht der Fall. Ich habe einfach für mich festgestellt, all diese Dinge, die ich nicht esse, die tun mir nicht gut. Und seitdem ich diese Dinge nicht mehr esse, habe ich auch einfach diese Cravings nicht mehr. Zucker ist nichts anderes als ein Suchtmittel. Das heißt, wenn man, also ich sage jetzt Zucker zu raffiniertem Zucker, wenn man jetzt Dinge mit Zucker isst oder mit Jodsalz oder Geschmacksverstärkern, Zusatzstoffen, all diesen Dingen, die ich nicht esse, wie ihr ja wisst, dann führt das dazu, dass unser Körper die craved, dass wir immer mehr davon haben wollen, weil uns diese Dinge abhängig machen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Firmen vorgehen, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Chips-Sorte auf den Markt gebracht werden soll. Da wird nichts anderes betrieben als Recherche dahingehend, was macht den Verbraucher am abhängigsten? Wie können wir Zusatzstoffe, Zucker und Salz, Farbstoffe, ähnliches, Zitronensäure, was da alles drin ist. Zitronensäure ist übrigens nicht gesund, auch wenn es so klingt, vor allem nicht im Zusammenhang mit oder in Kombination mit Aluminium. Da kann ich gerne auch mal drüber sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist jetzt zu tiefgehend. Wird nichts anderes betrieben, als zu schauen, wie kann man ihn am abhängigsten machen, dass er die Chips nicht mehr weglegen kann. Und genau das passiert und genau das beobachte ich ja auch. Denn wie viele Leute wollen gerne auf raffinierten Zucker verzichten, weil sie an Leuten wie mir oder anderen Bloggern oder whatever sehen, dass das super gut ist und dass sie sich super wohl damit fühlen, aber sie schaffen es einfach nicht. Das ist krass. Viele sagen ja, Zucker ist im Gehirn ähnlich wie Heroin. Weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Also deswegen würde ich, wenn man Probleme hat mit zu viel Essen, nicht aufhören können und so, auf jeden Fall versuchen, so unverarbeitet wie möglich zu essen, so natürlich wie möglich, denn die Natur hat, okay, wir sind in einer Welt, die ist fern von natürlich, aber ich kann mich, also ich fühle mich sehr gut, indem ich einfach versuche, so natürlich wie möglich zu leben und eine bestimmte Sichtweise auf die Dinge zu haben. Überessen gibt es bei mir nicht. Komme ich auch gleich nochmal zu und ich esse mich immer satt und ich fühle mich danach gut. Ich bin danach auch energiegeladen und bin nicht schläfrig. Deswegen, ja, so unverarbeitet wie möglich einfach essen. Das ist einfach das, wofür unser Körper gemacht ist. Denn wenn wir, glaube ich, rein pflanzlich und unverarbeitet essen, dann ist es so schwer, sich zu überessen. Aber ich würde sagen, das Mindset spielt da eine richtig große Rolle und auch, wie diese Person schon sagt, der Zusammenhang von Stress ist so krass ausschlaggebend für eine gute Verdauung. Also wenn man dauergestresst ist, dann ist klar, dass auch der Magen und vor allem der Darm dauergestresst sind, denn die Hormonausschüttung ist eine ganz andere. Ihr kennt das doch vielleicht, wenn ihr euch erschreckt. Das ist wie ein kleiner Schlag im Brustkorb, so das Herz. Das tut weh, vielleicht kurz, das haben viele, ich habe das auch. Also wenn man sich jetzt richtig erschreckt, das sind die Hormone, die ausgeschüttet werden. Da wird sowas von Adrenalin gepumpt und Adrenalin ist jetzt nur das, was man so kennt, aber es gibt noch so viele weitere Hormone, die natürlich dann im Körper sind. Wenn die ausgeschüttet werden, dann haben die da einen bestimmten Weg vor sich, wieder, ja, ich sag mal, abgebaut zu werden. Wow, ich rede so viel. Machen wir mal weiter. Verdauung und Psyche, da habe ich ja jetzt schon was zu gesagt. Was tun bei Völlegefühl? Ja, da habe ich ja eigentlich auch schon was zu gesagt. Also, dass man dieses richtig krasse Völlegefühl eigentlich gar nicht haben sollte. Also, es ist für mich nichts, was ich brauche, um all meine Makro- und Mikronährstoffe zu decken. Ist es normal, dass man sich unmotiviert und mies fühlt bei Völlegefühl? Ja, ganz klar, weil die Hormone ausschlaggebend für unsere Stimmung sind. Appetitanreger, um zunehmen zu können. Appetitanreger, um zunehmen zu können. Ja, um zunehmen zu können, würde ich einfach tatsächlich auf so ein paar, ich sag mal, isolierte Dinge zurückgreifen oder auf Smoothies. Also mit isoliert meine ich jetzt nicht isolierten Zucker oder so, sondern zum Beispiel Hanfprotein, gekeimtes Sonnenblumenprotein. Also ihr wisst ja, welches Protein ich liebe. Das ist das NuPro. Das ist super, weil es auch Protein ist halt immer was Isoliertes, also oft oder zumindest etwas, wie sagt man, gemahlenes, also gemahlene Mandeln oder so sind dann meist Mandelprotein. Ich nenne das dann immer isoliert, weil es ist halt auch irgendwie verarbeitet, aber es ist trotzdem noch natürlich. Es ist halt aber ganz gut, wenn man jetzt zunehmen will, weil das kann man halt easy in Smoothie integrieren. Wenn man jetzt die Mandeln so isst, dann dauert das viel länger, als wenn man jetzt die Mandeln püriert und dann trinkt, wenn ihr versteht. Nussmus, auch super kaloriendicht oder generell Trockenobst. Es ist viel nährstoffdichter, als jetzt das Obst an sich zu essen. Also von getrockneten Aprikosen kann man jetzt viel mehr essen als von frischen Aprikosen. Und die haben halt auch einfach durch das Wasserentziehen eine viel größere Nährstoffdichte. Also da würde ich dann echt auf Nüsse, Trockenobst, sowas zurückgreifen oder auch Bananen, Reis, Bohnen. Kann man schon viel machen. So, was kann man gegen einen Blähbauch machen? Also, mein Nummer 1 Tipp ist da, glaube ich, einfach den Blähbauch erstmal gar nicht entstehen zu lassen. Um das aber zu schaffen, ist natürlich wichtig herauszufinden, habe ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Wenn ja, welche sind das? Was bekommt mir gut? Zu welcher Zeit bekommt mir das gut? Und so weiter. Bei mir ist das Problem, dass ich früh morgens immer mit einem leicht geblähten Unterbauch aufwache und es ist so nervig. Was kann man dagegen tun? Also, morgens aufzuwachen und einen Blähbauch zu haben, ist meiner Meinung nach viel, viel schlimmer als ein Blähbauch abends zu haben, weil wir in der Nacht eigentlich ja, unserem Körper Ruhe geben sollten. Eigentlich sollte man morgens aufwachen und sich erholt und richtig gesund fühlen. Viel besser noch eigentlich als am Abend, denn in der Nacht sollte der Körper nicht krass verdauen müssen. Klar tut er das, aber er sollte jetzt nicht die Hauptarbeit damit haben. Denn er sollte sich in der Nacht um Zellreparatur, Zellerneuerung, er sollte sich um all die Reparaturmechanismen kümmern, die wichtig sind. Wenn man Sport gemacht hat, zum Beispiel um die Muskeln und wenn er sich halt Ja, wenn er es nicht schafft, das Magen-Darm-System zu entspannen und komplett runterzufahren und einem Blähbauch entgegenzuwirken aus eigener Kraft, dann hat er es auch nicht geschafft, in der Nacht all die Reparaturmechanismen durchzuführen, sag ich mal. Deswegen, was kann man dagegen tun? Ich würde da anders ansetzen. Ich würde dann nichts nehmen, was dann dagegen hilft in dem Moment, sondern ich würde schauen, wo ist der Ursprung. Eventuell vielleicht mal eine Stuhlprobe beim Arzt abgeben, einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest machen, mir mal überlegen, wie ist der vorherige Tag abgelaufen, an welchen Tagen habe ich dieses Problem morgens, an welchen nicht, an den Tagen, an denen ich es nicht hatte, wie habe ich mich am Tag zuvor verhalten und was habe ich gegessen. Also ich würde vielleicht mal so ein kleines Tagebuch führen. Aufschreiben, wann habe ich was gegessen. Das ist eigentlich genau das, was ich mit meinen Kunden immer mache. Die bekommen von mir immer ein Ernährungstagebuch. Da schreiben sie die Uhrzeit rein, was sie gegessen haben, auch was sie getrunken haben, wie sie sich fühlen. Und das schaue ich mir dann immer an und frage dann natürlich auch, gab es irgendwie Probleme mit dem Stuhlgang, Blähungen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, also Dinge. Und ja, da lässt sich sowas eigentlich auch ohne Blutbild oft ganz schnell herausfinden, denn das darf ich ja gar nicht abnehmen und vor allem durch meine Online-Beratungen ist mir das ja auch gar nicht möglich. So, dann fragt jemand, ist es normal, dass man gerade wenn man große Portionen Gemüse isst, ein Foodbaby hat oder kann man das vorbeugen? Und die Frage wurde einige Male geliked, also es scheint auch viele zu interessieren. Also, ich muss von mir sagen, ich habe tatsächlich nie ein richtiges Foodbaby und ich esse wahnsinnig viel, wie ihr in meinen Food Diaries seht. Also, gut, viele schreiben immer, wie kannst du so viel essen? Dann gibt es aber auch Leute, die schreiben, wie kannst du so wenig essen? Also, das ist dieses Internet-Ding, man kann es nie den Leuten recht machen, das ist auch nicht mein Anspruch. Ich zeige euch halt einfach, wie ich lebe und wem es passt, der kann es sich anschauen. Wem es nicht passt, wem das nicht gut tut, sich das anzuschauen, der sollte sich das nicht anschauen. Das mal dazu. Aber ja, ein Foodbaby habe ich nicht. Was ich damit sagen wollte, war, egal wie groß meine Portion ist, ich esse mich satt, ich habe sowas nicht. Klar sieht man das ein bisschen am Bauch, dass man was gegessen hat. Der sieht jetzt anders aus als morgens, aber nicht großartig anders. Deswegen, ich bin der Meinung, so ein richtiges Foodbaby ist nicht unbedingt normal und kommt vielleicht eher dann zustande, wenn es eine Entzündung im Bauch gibt oder wenn Luft im Bauch ist. Wenn du das Gefühl hast, dass beides nicht der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich einfach tatsächlich ein großes Volumen gegessen. Ich muss nur von mir sagen, dass ich das halt auch tue, das aber nicht habe. Deswegen, um Entzündungen und dem, also das, was ich eben gesagt habe, Entzündungen und Blähungen entgegenzuwirken, wie gesagt, herausfinden, was dazu führt. Wenn man das immer hat, dann ist es allerhöchste Zeit, das zu tun, meiner Meinung nach. Was machst du und wie isst du und auf was achtest du beim Essen und Trinken, um den Blähbauch zu verhindern? Ich habe da für mich eine ganz gute Routine entwickelt, die ist aber bei jedem anders. Also bei meinen Klienten ist es teilweise sogar umgekehrt. Manche kommen tatsächlich besser klar, wenn sie abends so essen, wie ich morgens esse und morgens so essen, wie ich abends esse. Aber ich kann euch gerne mal sagen, wie ich das mache. Ihr seht es ja auch in meinen Food Diaries heute, wenn ihr den Podcast noch am heutigen Tag hört, kam ja sogar ins Online. Ich mache mir meist, wenn ich dann anfange nach dem Fasten, ich faste ja meist echt 20 Stunden, 16 mindestens, zu essen, dann mache ich mir meist erstmal einen Smoothie, also sowas mit sehr vielen Mikronährstoffen, damit ich meine ganzen Vitamine und Mineralien und auch Spurenelemente, ich esse auch gerne Nüsse in meinen, also ich tue die auch gerne in meinen Smoothie, erstmal abdecke. Und am Abend versuche ich dann, meine kohlenhydrat- und eiweißreiche Nahrung zu mir zu nehmen. Die ist natürlich auf einem viel längeren Zeitraum energiespendend und auch schwerer verdaulich. Aber da ich jetzt nicht sehr spät abends esse, ist das kein Problem, denn so kann mein Körper noch, bevor ich anfange schlafen zu gehen, sich um den Großteil der Verdauung kümmern und hat dann trotzdem in der Nacht noch immer weiter Energie durch diese Mahlzeit, sich den Reparaturmechanismen zu widmen, von denen ich eben gesprochen habe. Deswegen, so mache ich das. Also ich nehme morgens meist eine sehr zuckerhaltige, mikronährstoffreiche Mahlzeit zu mir, meist in Form von Smoothies, mit viel Obst, mit viel Gemüse, mit Grünkohl, Spinat, Brokkoli, da kann man alles reintun. Ich bin da auch immer dabei, die besten Rezepte zu finden und teile die natürlich auch gern mit euch auf YouTube oder Instagram. Und am Abend dann, wie gesagt, meist in letzter Zeit tatsächlich etwas sehr, sehr Basics, also irgendwie Kichererbsen mit Reis, Kurkuma, Pfeffer, ein paar Sprossen, sowas. Und das ist bei mir so das, womit ich mich richtig wohlfühle. Was für mich aber tatsächlich das Allerwichtigste ist, ist einfach das Fasten. Also, dass ich meine Zeit, in der ich meine meiste Energie brauche, beim Krafttraining, Joggen gehen, beim Arbeiten, dann mache, wenn ich noch gar nicht gegessen habe, damit die Verdauung einfach mal pausieren kann, damit der Körper einfach mal Ruhe hat. Das ist für mich so, so, so wichtig. Genau. Wann sollte man am besten trinken? Vor, bei oder nach dem Essen? Oder ist das egal? Boah, das ist eine richtig interessante Frage. In meinen Ausbildungen, vor allem in meiner Ausbildung bei Liebscher Bracht, also in meiner Ausbildung zur Schmerztherapeutin, da ging es dann natürlich auch um solche Probleme. Da ging es jetzt nicht nur um Gelenkschmerzen, sondern auch um Magenprobleme oder so. Da habe ich eins gelernt, und zwar, dass das Trinken nicht so gut ist während und kurz nach dem Essen, weil das die, und auch davor, weil das die Verdauungssäfte, verdünnt. Also, ich erkläre euch das mal. Wenn ihr was esst, also wenn ihr Brokkoli esst und ihr seid dabei, den noch nicht zu essen, sondern ihr schneidet den erstmal so, in eurem Körper fängt die Verdauung bereits da an, weil der Körper sich schon dann auf die Nahrung vorbereitet und bestimmte Verdauungssäfte produziert. Wir brauchen halt für verschiedene Lebensmittel, für verschiedene Mahlzeiten unterschiedliche Verdauungssäfte, unterschiedliche Anteile von verschiedenen Verdauungssäften. Es gibt ja süßes Essen, salziges Essen, was gibt es noch? Es gibt diese verschiedenen Formen, die ich mir nie merken kann, also süß, salzig, dann gibt es noch Umami, oh mein Gott, keine Ahnung, ihr wisst schon. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Zitrone schneidet oder nur an eine Zitrone denkt. Da hatte ich auch mal so ein Selbstexperiment auf Instagram gepostet, einige haben es vielleicht gesehen. Schon dann habt ihr so eine starke Speichelproduktion im Mund. Und genau das ist die Vorbereitung auf die Verdauung oder der Beginn der Verdauung. Denn dann führt ihr den Brokkoli quasi in den Mund. Der Körper kann ihn direkt im Mund, denn da beginnt die Verdauung dann wirklich, zerkleinern und die ganze Verdauung einleiten. Der Brokkoli gelangt in den Magen und so weiter. Im Darm werden ihm dann die Mikronährstoffe entzogen. Es wird sich genommen, was gebraucht wird. Also so stelle ich mir das halt, oder so ist es halt. Und deswegen würde ich, und so sagt es mir auch mein Gefühl, tatsächlich nicht beim Essen trinken. Und kurz danach habe ich persönlich nie Durst. Und da ich wirklich davon ausgehe, sehr, sehr gesund zu sein, was das angeht, und das meiner Meinung nach auch bestätigt wird durch Studien, die für mich logisch erscheinen, würde ich auch nach dem Essen nicht unbedingt viel trinken und vorher jetzt auch nicht unbedingt, außer man möchte jetzt den Magen ein bisschen unterstützen, wie ich es eben gesagt habe, mit Apfelessig, dann kann man zum Beispiel ein bisschen Apfelessig mit Wasser trinken. Ich mache das manchmal auch. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie ein Riesenglas Wasser trinken. Das machen viele, um abzunehmen, weil der Körper dann halt gefüllt ist, weil man dann weniger Hunger verspürt, aber so im Prinzip, ja, alles nicht. Also ich würde einfach dann trinken, wenn man Durst hat, und ich glaube, du hast nicht den krassesten Durst nach dem Essen, denn den hat man meist nur dann, wenn man sehr viel Salz konsumiert, habe ich auch festgestellt, auch wenn es mehr Salz ist, und das sollte halt eh nicht unbedingt der Fall sein. Kann der Bauch den ganzen Tag so flach aussehen wie morgens nach dem Aufstehen? Würde ich jetzt einfach mal mit Nein beantworten, der sollte jetzt nicht super aufgebläht sein, aber dass man halt sieht, dass ein bisschen Essen drin ist, ist halt ganz normal, denn wo soll das Essen denn sonst halt sein, wenn nicht im Bauch? Warum der Darm das Hautbild negativ beeinflusst und was man dagegen tun kann. Warum man einen Blähbauch hat und wie man den schnell wieder wegbekommt. Ich fange mal unten an, also bei der letzten Frage, wie man einen Blähbauch schnell wieder wegbekommt. Wie gesagt, man sollte ihn am besten gar nicht erst entstehen lassen. Wenn er allerdings da ist und ab und zu, kann das einfach auch mal sein, egal wie gesund man ist, kann passieren. Dann einfach Ruhe. Also alles, was der Körper dann braucht, ist, glaube ich, Ruhe, kein Stress, keine weitere Nahrung und vielleicht einen Kräutertee trinken. So, das sind jetzt so meine größten Haushaltstipps, die ich euch geben kann. Warum man einen Blähbauch hat, habe ich ja auch schon erklärt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum der Darm das Hautbild negativ beeinflusst. Also, unsere Haut ist das größte Organ, das größte Ausscheidungsorgan, das wir haben. Das heißt, wenn wir Müll in uns einführen, dann muss die ausgeschieden werden. Und das passiert tatsächlich mit zu einem großen Teil durch die Haut. Deswegen haben auch viele Leute Unreinheiten, einfach weil die Haut ausscheidet und weil es dadurch zu Verstopfung der Talgdrüsen kommt und dann entstehen Pickel. Pickel sind ja nichts anderes als eine Entzündung der Haut. Genau, deswegen würde ich auf jeden Fall schauen, dass man dem Körper so wenig, ich nenne es jetzt mal Müll, wie möglich zuführt. Denn wenn ihr euch jetzt mal einen Smoothie anschaut, einen grünen, mit Grünkohl und Obst und Gemüse und allem, was da drin sein kann, und dann irgendwie einen fettigen Burger mit Käse, der da runterläuft, ich weiß nicht, aber ich würde auf jeden Fall den Smoothie bevorzugen, wenn ich mir vorstelle, dass das in mir drin ist und das für eine ganze Zeit. Ich meine, wenn man sich den mal anschaut, wenn der sich entwickelt über Stunden und dann den Burger, gut, es gibt sogar so Experimente, die zeigen, dass sich der Burger einfach gar nicht verändert, aber wahrscheinlich ist genau das auch das, was dann im Körper passiert. Der hängt dann da und sitzt da eine ganze Weile und die Verdauung kann gar nicht so richtig stattfinden, weil, ja, weil es einfach super schwierig ist, das Teil zu zerlegen. Deswegen, ja, das zum Thema Haut. Was sind die meisten Ursachen, habe ich schon gesagt. Wie kann man die Verdauung anregen? Ich habe das Problem weniger mit Blähbauch, aber kann sehr selten gut auf die Toilette. Esse genug Ballaststoffe und trinke auch genug. Dennoch ist meine Verdauung sehr träge. Okay, da würde ich tatsächlich eins empfehlen und zwar grünen Tee am Morgen. Das ist meine Geheimwaffe für Leute, die Probleme damit haben und bei denen ich das Gefühl habe, die trinken jetzt nicht ohnehin schon grünen Tee. Ich trinke ja jeden Morgen grünen Tee, also eigentlich immer die gesamte Zeit über, bis ich anfange, was zu essen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass es meinen Körper sehr spült. Also ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr reinigend und habe da auch mit meinen Klienten super Erfahrungen gemacht. Zum Thema Grüntee werde ich euch tatsächlich aber auch demnächst auf Instagram mal ein bisschen updaten. Vielleicht mache ich da mal ein IGTV zu. Denn da gibt es ganz, ganz, ganz wichtige Dinge zu beachten, welchen man trinkt. Und ihr wisst ja, ich habe eine liebste Sorte, aber die jetzt einfach irgendwo zu kaufen, kann echt nach hinten losgehen. Deswegen, ja, Grüntee, da könnt ihr einen Bio-Grüntee kaufen, aber ich werde euch da demnächst mal ein bisschen mehr zu erzählen, denn auch an meinen Klienten habe ich gemerkt, dass das so super funktioniert, dass ich da unbedingt mal ein bisschen mehr drüber erzählen möchte. Genau. Ist es normal, am Abend etwas aufgebläht zu sein? Gut, da habe ich ja schon was zu gesagt. Die Frage ist ziemlich privat, würde mich trotzdem freuen, wenn du sie reinnimmst. Ich denke, viele strugglen damit. Ich habe extreme Blähungen tagtäglich, seit ich vegan bin. Hast du ein paar einfache Tipps allgemein und Tricks, um vorzubeugen? Ja, schon mal gut, dass du so denkst, dass du vorbeugen möchtest und nicht dann in dem Moment was tun möchtest. Wenn man das tagtäglich hat, dann ist es auf jeden Fall ein Problem, was auch irgendwie eine Begründung hat. Also sowas kommt sowieso nicht ohne Grund. Ich würde auf jeden Fall, wenn du dich vegan ernährst, schätze ich mal, dass du auch viele Hülsenfrüchte isst und so. Das kann bei Leuten problematisch sein, deswegen würde ich da immer mich langsam rantasten. Also ich würde jetzt nicht von einer Ernährung, in der ich irgendwie Schnitzel mit Pommes esse jeden Tag und zum Frühstück ein Müsli oder ein Toast, dann auf einmal hingehen zu einem riesen Bowl mit einer Dose Bohnen oder so, sondern ich würde mich da langsam rantasten. Ich habe das jetzt vor kurzem auch auf Instagram gesagt, dass man bei Kichererbsen zum Beispiel, die sind meiner Meinung nach ein bisschen verdaulicher als jetzt rote Bohnen oder schwarze Bohnen, die kann man einweichen lassen so ein bisschen und dann kann man die Haut von denen lösen. Das sind ja die meisten Ballaststoffe immer in der Schale und an der Haut, also bei jedem Obst und Gemüse eigentlich. Da würde ich dann einfach die ein bisschen häuten. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man jetzt Cookie Dough oder so damit machen will, weil die dann einfach viel weicher sind. Genau, das würde ich machen. Auch für Hummus ist das super. Und dann vielleicht tatsächlich sowas machen aus den Bohnen wie Hummus oder Cookie Dough, weil dann sind die halt schon zerkleinert. Und das klingt so banal, aber das ist ja genau das, was der Körper auch macht. Der muss die zerkleinern und ja, da muss die Nährstoffe da rausziehen. Das heißt, wenn ihr das schon macht, einen Hummus zubereitet, einen Smoothie damit macht, mit den Bohnen oder Kichererbsen oder einen Cookie Dough, da habe ich auch ein Rezept auf YouTube in einem Food Diary, dann ist es viel einfacher für den Körper, damit umzugehen. Und meist sind halt die Hülsenfrüchte, weil sie so ballaststoffreich sind, das, was das so schwierig für den Magen-Darm macht. Deswegen, das ist ein Tipp. Ansonsten, was auch immer schwer zu verdauen ist, sind Nüsse. Und vor allem Veganer oder Leute, die gerade anfangen mit der veganen Ernährung, die essen sehr, sehr viele Nüsse, sind auch sehr proteinreich und kann ich auch empfehlen. Aber ich würde dann erstmal auf jeden Fall mit einer kleinen Hand anfangen. Und wenn man sich jetzt roh vegan ernährt, gut, dann kann man bis auf die 100, 200 Gramm Nüsse gehen. Aber sonst würde ich tatsächlich auch bei ein bis zwei Händen am Tag bleiben und die auch sehr gewählt auswählen. Also was ich zum Beispiel wichtig finde, ist tagtäglich Paranusskerne. Walnusskerne sind super gesund fürs Gehirn. Ist ja so witzig, dass sie auch aussehen wie ein Gehirn. Ist ja bei vielen Lebensmitteln so. Die Kidneybohnen sehen ja auch tatsächlich aus wie die Kidney und so weiter. Gibt es noch viel mehr bei denen, das ist voll witzig. Mandeln, Aprikosenkerne sind oft besser zu verdauen als Cashews. Viele haben nämlich tatsächlich Probleme mit Nüssen, ich gehöre da auch zu. Und Mandeln, Aprikosenkerne sind keine Nüsse, genauso wie, ich glaube, Erdnüsse sind eigentlich auch keine Nüsse, oder? Aber heißen sogar Erdnüsse, ist total verrückt. Ich weiß nicht, bei Erdnüssen kenne ich mich nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die nicht in meinem Interesse liegen, weil ich eine Erdnussallergie habe. Deswegen informiert euch da gerne mal selber, wenn ihr die gerne esst. Sind vielleicht auch besser als Cashews und vor allem, wenn ihr Nüsse esst, gut kauen, denn ihr seht ja, wie hart die sind. Ja, allein das sind so banale Dinge. Ihr spürt das schon, wenn ihr ein Lebensmittel anfasst, wie schwer das für euren Darm wird. Deswegen Nüsse vielleicht pürieren, Nussmus, vielleicht anfangen mit Kernen anstatt Nüssen, also Mandeln und so. Aber Dinge, die ihr in naher Zukunft essen wollt und wieder essen wollt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Cashews unbedingt essen wollt, dann würde ich die eigentlich nicht ganz absetzen, weil der Körper immer das, was man gar nicht zuführt, dann, wenn man es dann isst, noch schwerer verdauen kann, weil er halt aufhört, sich daran zu gewöhnen, wenn ihr versteht. Deswegen, ja, das sind so ein paar Tipps. Genug trinken ist ganz, ganz wichtig. Viel Obst und Gemüse, aber auch Vollkorngetreide kann helfen, weil das natürlich auch sehr sättigend ist und füllend. All das sind so ein paar Tipps, aber es sind auch alles Dinge, die man natürlich, wenn man die Person jetzt selber betreut, also ich in meinen Coachings oder so, die kann ich dann natürlich nochmal viel besser behandeln. Aber das so für die Allgemeinheit. Vielleicht könntest du ein bisschen auf Nährstoffe in Bezug auf das Thema eingehen. Wow, okay, ich trinke mal einen Schluck. Es sind ganz schön viele Fragen, Leute. Nährstoffe in Bezug auf das Thema Verdauung, gerade Ballaststoffe. Gut, das habe ich ja eigentlich gerade gemacht. Ich möchte weniger Zucker essen, da haben wir es ja, und greife oft auf Trockenobst zurück. Ist es normal, dass sie sehr die Verdauung bestimmen und Blähungen hervorrufen? Kommt drauf an, wie viele isst du denn? Das ist jetzt die Frage. Also ich habe ja in meiner rohveganen Zeit oder an Tagen, an denen ich mich komplett rohvegan ernähre, da esse ich auch oft 200 Gramm Trockenobst oder so. Das hat halt Unmengen an Kalorien, aber meine Meinung zu Kalorien ist ja sowieso noch mal eine andere. Ja, also kann sein, dass du etwas nicht verträgst, dass du eine Unverträglichkeit hast. Also ich merke auch, dass ich bestimmte Obstsorten besser vertrage als andere. Getrocknete Äpfel, getrocknete Birnen vertrage ich jetzt zum Beispiel weniger gut als getrocknete Papaya, Mango, getrocknete, was gibt es noch, Aprikosen und Pflaumen. Pflaumen sind eh sehr gut für die Verdauung, deswegen getrocknete Pflaumen kann man eigentlich auch täglich essen, so 2-3 Stück. Und ich würde dann, wenn du sehr viel Trockenobst isst, vielleicht Papaya nehmen. Die ist nicht so zuckerhaltig. Trockenobst ist halt, wie gesagt, nährstoffdichter, damit auch zuckerreicher, hat mehr Zucker auf bestimmtem Volumen. Deswegen isst doch mal Papaya, versuch mal zu schauen, ist es dann besser? Vielleicht hat dein Körper Probleme, die Menge an Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Ich habe morgens, da habe ich auch schon drüber gesprochen, wenn man nach einer Essstörung generell nach dem Untergewicht zunimmt, ist es ja ein bekanntes Ding, dass man erst am Bauch zunimmt, dass der Bauch sich halt so aufbläht. Kann man da was gegen machen? Da würde ich sagen, dass sich der Bauch jetzt so extrem krass aufbläht, ist jetzt nichts, was mir bekannt ist. Deswegen ich würde auf jeden Fall nach einer Essstörung, ich behandle ja viele Mädchen und auch ja vor allem Mädchen tatsächlich in meinem Coaching nach Essstörungen, Die Ernährung, ganz, 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 ganz wichtig, die Ernährung anpassen. Also die Ernährung, die darf oder sollte nicht so aussehen, wie sie jetzt bei jemandem aussieht, der schon seit Jahren wieder gesund ist oder seit Jahren keine Probleme hatte mit sowas. Also es ist ganz wichtig, dass man die Ernährung da anpasst und den Körper ganz langsam an das Verstoffwechseln und Verdauen von vor allem Schwerverdaulichem gewöhnt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob dieses bekannte oder scheinbar bekannte Problem vielleicht dadurch zustande kommt, dass man nach einer Essstörung irgendwie planlos sich ernährt. Aber da will ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, weil das ein sehr, sehr wichtiges und sehr sensibles Thema ist. Also jetzt zu sagen, ihr solltet weniger essen oder so, wäre, glaube ich, das Dümmste, was ich machen kann. Denn nach einer Essstörung und vor allem, wenn man jetzt in einem sehr krassen Untergewicht ist, Essstörung bedeutet ja nicht immer zwingend auch Untergewicht, aber wenn man jetzt in einem sehr starken Untergewicht ist, da ist oftmals das Allerwichtigste, erstmal wieder genügend Energie zu sich zu nehmen und deswegen einen Kalorienüberschuss zu haben. Das kann sehr, sehr, sehr wichtig sein. Das kann von lebenswichtiger Bedeutung sein. Deswegen, ja, ich würde mir da Hilfe holen tatsächlich von einer Ernährungsberatung. Ich biete das ja auch an, also wenn man damit struggelt, Hilfe holen, denn es geht ums Leben, es geht darum, gesund zu werden. Das ist das Wichtigste, was ihr habt. Stimmt es wirklich, dass es besser sein soll, Obst auf leeren Magen zu essen? Ja, tatsächlich. Also Obst als erstes zu essen, empfehle ich eigentlich immer und das mache ich auch so, denn Obst wird anders oder einfacher verdaut als jetzt zum Beispiel mehrkettige Kohlenhydrate in Form von Reis oder Hülsenfrüchten, stärkehaltigem Gemüse, Nudeln, was gibt es noch? Kartoffeln, also gut, ist ja stärkehaltiges Gemüse. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt einen Vollkornreis esst, dann dauert das viel länger, den zu umzuwandeln in Zweifachzucker, in Einfachzucker und zu verstoffwechseln und so weiter, als jetzt zum Beispiel Obst, was ja schon dieser einfache Zucker ist. Also deswegen ist es viel leichter, das Obst als erstes zu essen und dann die stärkehaltigen Gemüse oder das stärkehaltige Getreide oder so. Einfach, weil das sonst so ist, dass das stärkehaltige Getreide, stellt euch das so vor, das liegt in eurem Magen, und dann kommt das Obst drauf und das Obst liegt dann so da drüber, ist aber eigentlich schon fast fertig, also muss nur mal eben, ich sag mal, durchrutschen, kann aber nicht durch, weil da drunter das Getreide ist und dann gärt das, dann fermentiert das eigentlich, aber das wollen wir nicht im Körper. Deswegen, ja, entstehen so auch oft Blähungen. Also wie man das isst, in welcher Form und wie man das kombiniert, ist von großer Bedeutung. Das heißt nicht, dass man jetzt Obst nur essen darf vor stärkehaltigem Getreide, aber man sollte jetzt, oder bei mir stellt es sich als gut heraus, wenn ich das Obst als erstes esse und das Gemüse, und das mache ich aber auch ganz intuitiv. Hast du Erfahrungen mit Übersäuerung? Ich persönlich nicht, aber an meinen Klienten. Und da kann man super mit ein paar einfachen Tricks dagegen wirken. So, dann habe ich eine Frage. Und zwar, hast du das Gefühl, Brot ist für deinen Magen schwer verdaulich oder kommt es auch auf die Sorte an? Brot ist so eine Sache. Also ich esse ja eigentlich gar kein Getreide bis auf Vollkornreis. Reis esse ich tatsächlich, aber sonst esse ich gar kein Getreide mehr. Das hängt aber auch damit zusammen, was in den letzten Monaten mit mir los war. Also ich war ja auch krank. Da mache ich mal ein YouTube-Video drüber. Das mache ich jetzt bald, wenn wir hier in der Wohnung alles fertig gemacht haben. Dann versteht ihr das auch ein bisschen besser. Aber Getreide wegzulassen kann eben in bestimmten Fällen gut sein. Einfach weil Getreide heutzutage, ich habe da mal einen Post auf meinem Instagram-Account sollfitness.de geschrieben. Getreide ist heutzutage einfach so überdimensional krass verändert und vorhanden einfach, weil es einfach die Welt ernährt. Und das ist einfach nicht mehr so, wie es einmal war. Das ist einfach fern von Natürlichkeit. Deswegen vertrage ich das einfach auch nicht so gut. Und das haben ja viele. Viele haben ja auch eine Glutenunverträglichkeit. Da kann ich auf jeden Fall dann empfehlen, wenn man Getreide essen möchte, zum Beispiel Haferflocken zu essen oder auch Vollkornreis. Einfach weil es kein Gluten enthält. Aber ja, so an sich ist Brot nichts, was ich esse. Also es gibt ein Brot, das ist von der Firma Schnitzler heißt die, glaube ich. Ich weiß nicht, da scheint es scheinbar zwei Sorten zu geben, weil mir so viele geschrieben haben, da ist doch Honig drin. Ich habe das gegoogelt und so. Also ich weiß nicht, welches ihr da findet, aber ich habe da eins im Dance, das ist ohne Honig. Und auch wenn ich das google, kommt das ohne Honig. Das ist komplett glutenfrei, besteht nur aus gekeimten Samen und Kernen. Ist halt so wie ein Schwarzbrot, aber ist voll lecker. Was auch gut ist, ist immer Sauerteig. Also gibt es ja auch aus Reis, Reissauerteig. Das glaube ich sogar auch, woraus das Brot gemacht wird. Super gesund und auch glutenfrei. Sauerteig ist so super. Ja, also gibt es ein paar Alternativen, bei denen ich auf jeden Fall sage, das ist absolut nicht ungesund. Aber so ein Weißbrot, Toastbrot, was es da alles gibt, Schokobrötchen ist natürlich nicht gesund. Und wie sich das auf meinen Körper auswirkt, kann ich nicht sagen, weil ich es halt einfach nicht esse. Aber ich bin mir sicher, dass es jetzt nicht das Beste für mich wäre. dann sind Früchte ein großer Auslöser für einen Blähbauch. Ich habe das nämlich immer danach. Ich schätze mal, dass du da tatsächlich eine Unverträglichkeit hast oder dein Körper Probleme hat mit der Menge an Kohlenhydraten. Kommt drauf an, was isst du an Obst? Wann isst du das an Obst? Isst du es jetzt, nachdem du Nudeln gegessen hast? Gut, dann ist das normal. Deswegen auch diese klassischen Desserts, die man immer isst, das ist echt oft nicht gut, weil das einfach sehr zuckerhaltig ist. Also Einfachzucker, Zweifachzucker, das ist viel schneller verdaut als jetzt der Mehrfachzucker, als jetzt Nudeln oder so. Also wenn ihr Pasta esst und danach irgendwie einen Obstteller, dann ist es echt nicht gut. Also kann sein, dass das für euch funktioniert, aber ja, wenn nicht, dann hat es einen Grund, sagen wir so. Habe ich ja eben erklärt. Deswegen kann sein, dass es daran liegt, kann aber auch sein, dass du wirklich bestimmte Obstsorten nicht verträgst oder dass du, ja, kann einige Ursachen haben, aber das sind so die gängigsten. So, jetzt kommen noch ein paar Fragen, die beantworte ich noch und ich glaube, dann habe ich auch eine Menge, also eine ganze Weile gequatscht. Ich habe Probleme mit der Verdauung nach fettigen Sachen oder wie einem Burger, aber nicht nach Mandeln oder so. Cappuccino mit gesüßter Milch, Spekulatius und so vertrage ich, aber zum Beispiel kein Kakao im Kaffee mit veganer Sahne. Blablabla. Also fettige Sachen. Fettige Sachen führen oft dazu, dass die Leber überfettet. Die Leber ist auch so ein, ich sag mal, Reinigungsorgan, was uns halt eigentlich gesund hält, also was uns reinigt. Die Leber ist extrem wichtig. Und wenn die ein bisschen überfettet ist, wenn sich da die Dinge, die der Körper eigentlich ausscheiden will, anstauen, ansammeln, dann sollte man dafür sorgen, dass die Leber wieder gereinigt wird, dass man die ein bisschen entlastet. Und da würde ich tatsächlich eine Art Reinigungskur, nenne ich es jetzt mal, machen. Das klingt jetzt krasser, als es ist, aber den Körper einfach mal entlasten. Nicht nur die Leber, sondern generell die Leber entlastet dadurch aber enorm. Das würde ich machen, indem ich eine rohvegane Phase einlegen würde oder zum Beispiel eine Reinigung mit Selleriesaft. Da sind die Meinungen unterschiedlich. Meines aber, dass es sehr, sehr gut ist und auf mich hat sich das sehr gut ausgewirkt. Das hat super viele Mineralien, die das Ganze unterstützen, hat eben kaum Makronährstoffe, weil es ein Saft ist, aber enorm viele, wie gesagt, Mineralien und generell Mikronährstoffe, die halt eben dazu beitragen, dass die Reinigung und dieser ganze Prozess gut stattfinden kann und der Körper mit allen wichtigen Dingen versorgt wird, die unser Immunsystem eben braucht, um gesund zu bleiben. Deswegen, ich würde einfach mal versuchen, so fertige Dinge oder industrielle Dinge wie Sahne oder was gibt es da alles? Also all diese Dinge, die du eben nicht verträgst, diese fettigen Dinge wie Burger, das sind ja alles industrielle Dinge, wegzulassen. Ich persönlich lasse die dauerhaft weg. Ich crave die auch nicht. Ich habe absolut kein Verlangen danach, weil mein Zustand, in dem ich mich befinde, diese Art von Gesundheit, die schenkt mir einfach so viel Lebensqualität, dass ich einfach, also kein Burger mit irgendeinem fertigen Käse oder so der Welt oder irgendeine vegane Sahne, die ich tagtäglich irgendwo reinmische, ist es mir wert, dieses Gefühl aufzugeben. Also ich habe einfach gar kein Bedürfnis danach, aber ich kann es mir vorstellen, dass manche sagen, für mich macht das aber so viel Spaß und für mich ist das Lebensqualität, wenn ich mir sowas gönne, dann mach das, weil dann ist es wichtig, dass du das tust. Wenn dein Kopf dann glücklich ist, wenn du dann so ein gutes Mindset hast, wenn du dich so gut fühlst, wenn du mal sowas isst, wenn du mit Freunden rausgehst und irgendwie vegane Cappuccino-Sahne isst oder whatever, dann ist das Letzte, was du tun solltest, dir das zu verbieten. Ich bin kein Fan davon, sich Dinge zu verbieten. Aber vielleicht solltest du das mal für einen gewissen Zeitraum tun, um deinen Körper einfach mal wieder eine gesunde Base zu schaffen. Denn das ist das, was ich jedem empfehle. Egal welches Problem, schaff eine gesunde Base. Und um die zu schaffen, muss man dann vielleicht einfach mal so eine Zeit einlegen, in der man dann zumindest mal in dieser Zeit auf die Dinge verzichtet, die einem nicht gut tun, um dann wieder eine Routine zu finden, in der man sich dann eben auch mal sowas gönnen kann, wenn man dann will. Ich habe schon so oft erlebt, dass Klienten dann eben mit mir diese Reinigung gemacht haben, auch in Form meines Coachings, geht ja 6 Wochen, da mache ich oft die ersten 2 Wochen in den Ernährungsplan. Man kriegt ja jede Woche einen Plan von mir, so wirklich clean. Und danach fühlen die sich oft so gereinigt, das ist auch oft so befreiend von der Psyche her, ist total krass, dass sie mir dann erzählen, die haben viel geweint und so, hatten das Gefühl, nicht nur innerlich kommt alles raus, was nicht reingehört, sondern auch geistig, und die haben dann gar kein Bedürfnis mehr danach das zu essen, weil die einfach sogar so ein bisschen Sorge haben, sich wieder innerlich zu vermüllen. Letzte Frage, Leute. Ich habe bei langem Hunger immer einen Blähbauch, auch wenn ich dann was gegessen habe. Ist das normal oder kann man das verhindern? Das haben tatsächlich viele. Also das habe ich jetzt auch schon von einigen Klienten gehört. Und ich habe das tatsächlich manchmal auch, dass ich das Gefühl habe, wenn ich lange nichts gegessen habe, dass mein Bauch sich so ein bisschen aufbläht. Aber nicht in Form von Blähungen, sondern eher, dass der irgendwie sich so anfühlt, als wäre der ein bisschen gefüllt mit Essen, obwohl ich ja noch gar nicht gegessen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das dadurch zustande kommt, dass der Magen sich auf Essen vorbereitet und Verdauungssäfte produziert werden oder so. Also da würde ich mir jetzt nicht die größten Gedanken machen. Wenn du dann isst und das dann weg ist, dann ist auf jeden Fall alles gut, würde ich jetzt sagen. So fühlt sich das bei mir an, wenn ich das dann mal habe. Wenn das danach aber immer noch da ist mit dem Blähbauch, was du ja sagst, dann glaube ich tatsächlich, dass es ein anderes Problem ist. Dann glaube ich eher, dass eine Entzündung irgendwie stattfindet. Entzündung klingt immer krass, ist aber im Prinzip nicht unbedingt was Schlimmes. Also wir haben eigentlich andauernd irgendwas entzündet. Allein wenn wir Sport machen, dann ist nichts anderes als Entzündungen, die dann passieren, auch wenn es kleine sind in den Muskelfasern und so weiter. Deswegen, um die halt zu verhindern, würde ich dann auf jeden Fall so eine Art, ich sag mal, Schonkost machen, auch so eine kleine Kur, also in Form von den Körper mal mit schonenden Dingen, aber trotzdem mit genügend Mikronährstoffen versorgen, mit Säften, mit vielleicht keinen schwer verdaulichen Dingen, Obst, Gemüse, all sowas. Also das mal herausfinden. Zur Not kann man immer einen Stuhlgangtest machen oder eine Stuhlprobe abgeben, so heißt das. Das Blut mal untersuchen lassen, einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest machen und so weiter. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Und wenn man dauerhaft was ändern möchte, eine Routine für sich finden möchte, dann wie gesagt, Hilfe in Anspruch nehmen, vor allem nach Essstörungen. Es ist so wichtig, dass man da richtig vorgeht, denn nach Essstörungen ist oft das Problem, dass man auch einfach geistig Angst hat, dass man Angst hat, alles falsch zu machen, wenn man wieder normal ist. Und was ist überhaupt normal, fragt man sich. Und dann die Hilfe zu haben, die einem sagt, das kannst du essen, da musst du dir jetzt gar keine Sorgen machen. Davon kannst du essen, da musst du dir keine Sorgen machen. Ist das in der Menge erstmal, danach in der und so weiter. Das kann halt oft einfach unterstützend wirken. Deswegen, ja, das sind meine Antworten zu euren meisten Fragen. Wie gesagt, in naher Zukunft mache ich auf Instagram mal ein kleines IGTV oder einen Post oder eine Story, ich weiß noch nicht, zum Thema Grüntee, denn der hilft super vielen, wenn es um ein gesundes Magen-Darm-System geht oder auch gesunde Haut. Ich trinke den ja auch jeden Tag, deswegen schaut da unbedingt vorbei und folgt mir da, um nichts zu verpassen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich habe genügend Fragen beantwortet und auch eure Fragen waren dabei. Ich mache gerne in Zukunft nochmal eine Podcast-Folge mit allgemeinen Tipps. Also da kann ich euch dann auch gerne mal sagen, wie ich das alles ganz genau mache. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet und was man so auf jeden Fall, ja, was eigentlich jeder machen sollte und könnte. Aber jetzt erstmal eure Fragen und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis dann!